Liebe Freunde zu Hause an den Geräten, heute stellen wir uns an die Startlinie. Wir betätigen die Zündung und lassen gleich die Kupplung schnalzen, denn ich bespreche Dirt 5 und mir zuhören als Co-Pilot und die Kurven ansagen wird André Peschke. Hallo André.
Hallo Sebastian. Ich bin extrem interessiert, seitdem du Dirt als Arcade-Spiel kategorisiert hast, weil ich finde eigentlich Rallye-Spiele sind mit das Coolste, weil du fährst irgendwelche Offroad-Pisten, zumindest in meiner Vorstellung, ja, über Stock und Stein, über Wald und Wiesen. Aber meistens sind Rallye-Spiele ja so Rallye-Simulationen und so. Weil es zu simulationig wird, dann wird mir meistens der Idiotenhügel zu steil. Ja, und deswegen bin ich sehr gespannt, was du über dieses Spiel erzählst.
Okay, ich kann jetzt schon sagen, Hände weg von Dirt Rally. Das ist selbst mir zu simulationslastig, diese Colin McRae-Auskopplung, die sich wieder sehr in Richtung Simulation bewegt, die auch auf Konsole mit VR spielbar ist, die ich mir deswegen damals geholt habe. Tolles Erlebnis, aber einfach viel zu anspruchsvoll.
Moment mal, es gibt und ja, Dirt Rally und das ist aber was anderes als Dirt.
Ja, ja. Es gab erst diese Colin McRae Rally-Spiele von Codemasters. Das waren so die klassischen Rallye-Spiele, die habe ich damals auch gezockt in den, ich weiß nicht, späten 90ern auf PC und frühen 2000ern. Und die waren schon richtig cool und die waren noch nicht so simulationslastig, weil einfach die Autosimulationen damals noch nicht so viel konnten.
Danke, Technik.
Die konnten. Ja, finde ich auch. Und diese Colin McRae-Reihe, die hieß dann aber auch irgendwann Colin McRae Dirt und so weiter und dann hat sich das aufgespaltet. Dann hat Codemasters eher arcadige Spiele unter dem Namen Dirt gemacht. Dirt 1, 2, 3, 4 und jetzt 5 und hat dann aber auch noch irgendwann für die Fans von klassischer Rallye-Simulation, also wirklich die Sim-Racing-Freaks, Dirt Rally 1 und Dirt Rally 2 rausgebracht. Das wandelt dann eben echt auf diesen harten Simulationspfaden. Ist super verwirrend und ich muss auch jetzt schon sagen, Dirt 5 ist der Wolf im Schafspelz. Das ist kein Dirt-Spiel. Das hat nichts mit den vorherigen Reihen, also Serienteilen zu tun. Es hat nichts mit Colin McRae Rally zu tun. Eigentlich heißt das, könnte es Dirt Storm oder Rally Storm nennen, denn es hat schon sehr viel DNA der ehemaligen Evolution Studios, die für die Sony damals als Second Party oder sogar First Party Studio die Motorstorm-Reihe und Drive Club gemacht haben. Die wurden nämlich von Codemasters praktisch übernommen, nachdem sie von Sony im Jahr 2016 abgeschnitten wurden, also eingestellt wurden und das ist jetzt das Codemasters Cheshire Studio. Und die haben 2018 dann dieses Onrush gemacht, dieses seltsame, arcadige Action-Rally-Offroad-Spiel, das hat der Dom gewertschätzt. Und jetzt haben sie 2020 Dirt 5 draußen, aber es ist kein Dirt-Spiel, das kann ich jetzt schon mal sagen.
Okay, Jesus. Ja, das ist nicht alles nicht ganz einfach, aber das macht nichts. Wir sprechen jetzt einfach mal über das Spiel an sich.
Ja.
Mit was für einer Erwartungshaltung bist du denn da rangegangen? Oder was verbindest du denn mit Dirt, wenn du schon mal sagst, das ist kein typisches Dirt-Spiel?
Dirt ist in den letzten Jahren eher so dieses Fun-Rally-Spiel gewesen, aber immer noch Rally. Das heißt, lizenzierte Autos, die aber dann meistens nichts mehr mit den offiziellen Rallyes zu tun hatten. Es gibt ja diese World Rally Championship, da gibt's auch ein lizenziertes Spiel. Ich glaube, das macht Milestone. Ich glaube, das dürfte Milestone sein. Entweder ein Franzose oder ein italienisches Studio. Und die haben halt die offiziellen Strecken und die offiziellen Autos. Und das hat Dirt nicht mehr in den letzten Jahren gehabt. Aber es war immer sehr gut griffig spielbar. Nicht das komplizierteste Rallye-Spiel, aber ein Rallye-Spiel, wo eben der Co-Pilot sagt, links 5, 200, rechts 3, wird enger. Sowas,
ja, ja,
ne? Man fährt gegen die Zeit. Und dann in den letzten Jahren hat Dirt dann auch noch immer mehr so Bonus-Modi bekommen. Ich glaube, bei Dirt 3 war das sehr dominant, dass es dieses Gymkhana gab, diesen Autokunstlauf, wo man dann eben in so einem Stadion so Kunststücke machen muss, indem man präzise driftet, Donuts zieht und solche Sachen. Das kam dann mit dazu. Das war die Zeit, als diese Ken-Block-YouTube-Videos so populär waren. Und da sind sie so ein bisschen da mitgeschwommen.
Klingt ein bisschen auch nach Flat-Out.
Ja, nicht ganz so. Aber es geht so ein bisschen in die Richtung. Es war so ein bisschen Fun-Rally, aber immer noch Rally. Und was wir jetzt haben, ist eher ein Offroad-Arcade-Action-Spiel. Also es ist immer noch ein Rennspiel, klar. Aber es hat nichts mehr groß mit Rally zu tun. Es gibt zwar auch Rallye-Autos da drin, aber das Spektrum des Spiels ist viel größer, viel breiter gesteckt und dem fehlen auch viele Features, den die vorherigen Dirt-Spiele hatten.
Mal nochmal, was erwartest du von einem Dirt-Spiel? Das muss also simpel sein oder was ist denn?
Von einem Dirt-Spiel erwarte ich Rallye. Nach wie vor, dass das immer noch diesen Kern hat, der damals mit Colin McRae Rallye etabliert wurde. Das heißt vor allen Dingen mit vielen Klamotten durch den Wald fahren, über Stock und Stein und eben zum Beispiel klassisch vor allen Dingen gegen die Zeit zu fahren, nicht gegen andere Gegner, obwohl das Dirt auch langsam etabliert hat, dass man eben Gegner gleichzeitig auf der Strecke hat, was in der echten Rallye überhaupt nicht passiert. Die echten Rallyes sind alles Zeitfahrten und eben auch diesen Ansager hat, den Beifahrer. Den gab es zum Beispiel in Dirt 4 noch, der dir eben gesagt hat, wie die Kurven kommen. Sowas gibt's bei Dirt 5 nicht, und Dirt 5 hat auch vor allen Dingen Rundkurse, was eben ein Rallye-Spiel eben auch normalerweise nicht hat. Ein Rallye-Spiel besteht immer aus diesen Abschnitten.
Wo ist denn da der Dirt auch? Das ist ja nicht mal, das ist ja gefegt worden.
Ja, ja. Okay. Und ja, neugierig geworden bin ich, weil das Spiel, das wurde so angekündigt, so im Anfang des Jahres, irgendwie im März oder Mai, mit so einem Trailer, der sah okay aus, aber auch nicht überwältigend. Und ich mag arcadige Rennspiele und es sah wie eins aus, das vielleicht mal wieder Spaß macht zu spielen.
Ja, also ich finde auch übrigens ganz cool, ne, dieses Zeitfahren mal ohne Gegner einfach über eine Strecke heizen, das finde ich eigentlich auch ganz cool. Ich meine, die KI von anderen Fahrzeugen ist ja auch gerne etwas, was mal nerven kann. Du hast keine Gummibandeffekte, die man mögen oder nicht mögen kann und all sowas. Mhm. Du kannst dich einfach nur darauf konzentrieren, diese Strecken runter zu dübeln. Und ich finde es halt meistens viel interessanter, einfach durch die Natur zu brettern, als eben in irgendeinem Stadion im Kreis zu fahren.
Ja, aber ach, auch wenn sie Strecken im Kreis, also ich bin da nicht so mit dem Rallye verheiratet, mit diesem Col de Maigret Rallye Anspruch. Ich habe es halt erwartet. Und ich war halt so ein bisschen irritiert, als dieses Spiel sich eigentlich nicht als Dirt-Spiel entpuppt hat. Sie hätten dem einen anderen Namen geben sollen.
Gibt es dafür eine Erklärung, warum sie das gemacht haben? Sind das irgendwie recycelte Strecken oder keine Ahnung?
Ich denke Verlegenheit. Sie haben jetzt mit Onrush nicht wirklich viel Erfolg gehabt. Und sie hatten jetzt dieses B-Team im Haus, ja. Die haben eine andere DNA, eine andere Herkunft. Die können eher so die arcadigen, die wild inszenierten Rennspiele. Und die haben sie jetzt machen lassen. Und vielleicht sollte das ursprünglich gar kein Dirt werden, sondern irgendwas anderes. Und sie haben jetzt den Dirt-Stempel draufgedrückt, weil es gibt ja auch aktuell die Bestrebungen, dass Take-Two den ganzen Laden kauft, also Codemasters inklusive aller Marken und Studios von Codemasters. Da ist es vielleicht auch gut, wenn man jetzt schnell noch ein neues Dirt in den Laden stellt,
die Bilanz ein
anstatt
bisschen
On Rush 2 oder so. Ja? Also, weil das ist echt ein bisschen ärgerlich. Das, ich glaube, das kann bei vielen Leuten, die das Spiel kaufen, zu Frustration führen, die da ein Dirt erwarten. Und es ist dann doch so weit weg von den anderen Dirt-Spielen, das irritiert mich wie die Sau.
Es hat Mixed Reviews auf Steam, was ja eigentlich bedeutet Scheiße. Und nachdem, was ich so gelesen habe, sowohl auf Steam als auch auf Metacritic bei den User-Bewertungen, geht's da aber gar nicht so sehr darum, ach, das ist ja gar nicht, wie ich mir ein Dirt-Spiel vorgestellt habe, sondern das sind ganz andere Kritikpunkte, unter anderem die Grafik. Da wird gemeckert, das sei eher ein Rück- als ein Fortschritt.
Ja, das ist nicht das Schönste aller Spiele, aller Rennspiele. Rennspiele sind ja immer so ein Grafikschaubrett, ne? Bei jedem Konsolenlaunch ist irgendwo relativ früh ein Autorennspiel dabei. Bei jeder irgendwie neuen Grafiktechnik-Demo werden Rennspiele gezeigt. Spiegelung, guck mal hier die Autos, oh.
Ist halt schön beherrschbar, ne?
Ja. Ist wenig irgendwie dynamisches. Du hast diese Automodelle, die müssen gut aussehen. Du hast eine Fahrphysik, statische Strecken. Das kann man schon gut machen. Und es gibt eben den realen Vergleich. Autos kennen wir alle. Und gerade schöne, glänzende, detailreiche Autos. Das sind die Objekte der Anbetung. Und die in einem Spiel zu sehen, vielleicht auch noch mit einem guten Schadensmodell, das wäre cool. Aber es geht schon. Es sieht ganz gut aus. Es hat seine Momente. Die Automodelle sind detailreich, die Strecken sind ordentlich gemacht und gerade im Detail. Das ist etwas, das geht bei YouTube und so, bei diesen ganzen Online-Videos durch die Komprimierung ganz schön verloren. Im Detail ist es echt gut gemacht. Sie haben viele Partikeleffekte, Schlammspritzer, Regentropfen und so weiter, was durch die YouTube-Kompression nicht gut durchkommt. Oder so Konfettibomben. Und das reagiert dann alles noch physisch, bleibt auf der Strecke liegen und purzelt umher. Und das ist schon echt schön gemacht, aber es ist nicht spektakulär. Es ist nicht super beeindruckend. Es ist ordentlich.
Okay.
Passt schon.
Und wie ist das strukturiert? Hat das einen Karrieremodus oder?
Ist ganz weird. Das Spiel ist für mich so irgendwie so, der englische Begriff Austerity ist mir immer wieder in den Kopf gekommen. So Sparmaßnahme. Das ist wirklich das Rallye-Auto springt nur so hoch, wie es muss in diesem Spiel. Sie bieten dir wirklich nur das Nötigste an. Die Karriere ist aufgegliedert in so einer Art Netzplan, so ein bisschen erinnernd an diese Roguelike-Spiele wie FTL. Du fängst also ganz, ganz links am Bildschirm an mit einem Event und da gabelt sich der Weg auf und da hast du dann zwei Events und dann gabelt sich das immer weiter auf. Dann hat man bis zu 4, 5 Events übereinander und dann wird das mal wieder enger und mal wieder breiter. Aber man kann sich da seinen Weg von links nach rechts bahnen durch die verschiedenen, ja, durch so eine Art Zeitlinie, bis man ganz, ganz rechts angekommen ist und dann das letzte Event fährt und der Abspann kommt. Oder besser gesagt, der Abspann kommt und dann geht's nochmal ein Bonusrennen. Und dann hat man die Karriere hinter sich und die ist auch wirklich mit dem geringstmöglichen Budget inszeniert. Nämlich als Podcast? Als Podcast.
Ja, Entschuldigung, das ist ja mal ganz hochwertig. Super Spiel, 90%, das war's.
Das ist so eine, da habe ich wirklich gedacht, what the fuck, was ist denn hier los? Ich meine, Rennspiele haben ja oft meistens mega peinliche Story-Modi, wenn sie einen haben. Da hat auch Codemasters oft schon bei diesen Race Driver Grid oder wie das hieß, wo man dann eben diese Ego-Perspektiv-Szenen in der Boxengasse hat und da gibt's irgendjemand, der redet auf dich ein und sagst, oh, du hast schon wieder, guck mal, wie viel Social-Media-Fans du gefunden hast, du wirst immer berüchtigter, das ist auch so
mega peinlich. Das ist aber immer peinlich, also auch die anderen Sportspiele, ja. Wenn Electronic Arts da im Fußballspiel eine Story verpassen will oder jetzt auch bei den UFC-Games und sowas, es ist immer mega peinlich. Ich hab das Gefühl, die Macher von den Spielen haben dann aber auch immer ein Publikum vor Augen, das ungefähr 14 ist. Und dem man die simpelste, dümmstmögliche Heldengeschichte vorsetzt und dann das Ganze spickt mit all dem, von dem man glaubt, dass junge Menschen daran irgendwie ein Interesse haben, wie eben Social Media Follower. Oh, du bist ein YouTube-Star.
Vielleicht liegt's auch irgendwie an den Publishern, dass die irgendwie da sitzen und sagen, wir brauchen doch einen Story-Modus, ja? Mit wem soll sich unser Zielpublikum identifizieren? Wir haben hier so einen Plan aufgestellt, ja? Wir brauchen doch irgendwas. Hier, Social Media, Handys, bauen Sie mal sowas ein.
In der Theorie ist es mit dem Story-Modus ja gar nicht so eine schlechte Idee, weil es gibt ja nun jede Menge Sportfilme und einige davon sind ja enorm bewegend und dramatisch. Also theoretisch wäre es schon
der einzige gute. Der einzige gute Story-Modus jemals in einem Rennspiel war und ist Driver San Francisco. Denken Sie mal drüber nach.
Aber nur
wenn man diesen Polizisten spielt, der im Koma liegt.
Ja, ich weiß schon, was du meinst. Und mit den Gedächtnisschnipseln oder sowas. Ja. Aber naja, gut, diskutierbar. Aber das ist ja keine Sportstory in dem Falle. Ja, sondern, aber ich sag ja nur, es müsste eigentlich theoretisch möglich sein, sowas spannend zu erzählen. Ich meine, auch Rennfahrerfilme, wenn man denke an sowas wie Rush oder jetzt neulich gab es ja diesen mit dem 24-Stunden-Rennen, war das Ford versus Ferrari oder sowas.
Ja. Irgend sowas,
ja. Also das ist schon theoretisch, kann sowas gut sein, aber selten waren Spiele so weit davon entfernt, ihrem filmischen Vorbild als Wasser zu reichen wie da.
Ja, Rennspiele sind halt Rennspiele, die müssen während des Gameplays, können die keine Story erzählen. Du kannst keine Skriptmomente in ein Rennspiel einbauen und wenn du es tust, dann wird dir das um die Ohren fliegen.
Aber du hast doch den Funkverkehr und das ist ja in zig anderen Spielen auch eigentlich das Haupterzählmedium. Theoretisch wird da auch schon was gehen.
Ja. Aber das Rennspiel kann dir halt nicht irgendwie von dir erwarten, dass du jetzt auch mal verlierst aus dramaturgischen Gründen und sowas. Oder wie bei Dark Souls dir den nicht gewinnbaren Boss also vorsetzen tut und sowas.
Das schon. Und das wird ja auch ab und zu gemacht. Ne?
Sie machen es
ja,
halt
ja, genau.
Nicht.
Ich sag ja nur, es ginge sehr viel mehr. Es ist zumindest sehr viel mehr vorstellbar. Und wie weit sie von dem Ziel landen, das ist schon so ein bisschen wie wenn ich bei der Olympiade mal beim Diskuswerfen einlaufe. Alle nur so, hoppala, was ist denn da passiert?
Ja. Du hast nicht, das Einzige, was da fliegt, ist deine
Handgelenk.
Wie heißt das? Bandscheiben, die wird rausfliegen. Weiter als die Scheibe. Ja. Aber gut, in dem Fall bei Dirt 5 ist die Story wirklich mit dem Minimum an Budget und Aufwand erledigt, was ich fast schon wieder sympathisch finde. Es gibt also einen Podcast, das ist der Dirt Podcast, der von Donut Media. Und der wird moderiert von, ich habe es mir aufgeschrieben, irgendwo. Das ist ein YouTube-Kanal, habe ich dann tatsächlich gesehen. Das sind also echte zwei YouTuber, Influencer sozusagen, sind da als Sprecher mit dabei. Die immer wieder sich gegenseitig so leicht humorige Sprüche um die Ohren werfen. James Pumphrey und Nolan Skies.
Machen die einen Rallye-Podcast, einen echten wenigstens?
Nee, die machen YouTube-Videos mit so Vorschaubildern, wo Leute ganz große Augen haben und staunen über so Themen wie kriege ich mein zerkratztes Armaturenbrett wieder ganz und was sind die schlechtesten Autos auf eBay? Sie machen, also riesengroßer Kanal. Sie machen praktisch Mainstream-Auto-YouTube.
Nein, ja. Naja, na dann, ja, okay. Ich meine, ob du jetzt die anheuerst oder hier irgendwie Leute von diesem Grand Tour oder Top Gear, ist mir auch egal.
Genau, es geht. Es ist nettes Banter, wie man so schön sagt. Also so ein bisschen Gedisse zwischen den beiden. Sie erzählen dann so ein bisschen die Geschichte einer Rennserie, an der auch du als Rookie teilnimmst. Sie nennen dich dann ab und zu den Rookie und reden ab und zu drüber, dass der ja auch ganz bekannt ist. Aber vor allen Dingen geht's da um die Rivalität zwischen dem allerbesten, dem weißen Auto, dem Superstar Alex Janicek oder AJ, ja, und der böse Konkurrent Bruno Durant. Die werden auch ganz kurz am Anfang mit so einer gezeigt, dass die halt, eine fährt in einem weißen Auto und der andere in einem blauen Auto mit einem goldenen Adler drauf. Das ist mir erst zum Ende wieder aufgefallen, das hätten sie öfter zeigen können. Und der Bruno, der meldet sich auch manchmal, der ist auch manchmal dem Podcast zu Gast und der beschimpft dich ein bisschen und der AJ ist irgendwann, dann fährt er nicht mehr weiter, legt seine Karriere an den Haken, weil er gegen Bruno verloren hat und er wird dein Mentor. Und das ist dann schon fast so ASMR-mäßig, wie dir AJ, gesprochen von Troy Baker, dann so zur Seite steht und ab und zu sich per Funk meldet, ey, du machst das richtig gut. Die anderen, die reden schon über dich. Aber bist ein echt guter Rennfahrer. Das ist so weird, diese Bromance, die da zum Ende auch schon echt ein bisschen schwulstig wird. Weil er dich dann zum Sieg gegen Bruno Durant treibt. Gesprochen natürlich von Nolan North, womit man dann wieder die beiden englischen Männerstimmen überhaupt der Spielegeschichte vereint hat in einem Spiel. Also das hätte es nicht gebraucht. Ich hätte sehr gut damit leben können, dass es eigentlich komplett anonym ist und dass da die Story in deinem Kopf passiert und von Menüs getragen wird, wie bei Gran Turismo. Das geht genauso gut, aber mein Gott.
Man kann auch auf die Story verzichten. Was ist ASMR?
Dieses, wenn Leute ganz langsam, ganz leise reden und es gibt, das ist schwer zu beschreiben, es gibt ein ganzes Genre von Leuten, die ganz nah ans Mikrofon geben, die zum Beispiel auch mit ihrem Bart dran reiben und so ein bisschen flüstern. Und bei einem gewissen Teil des Publikums sorgt das dafür, dass sie sich wohlfühlen, dass es ein angenehmes Kribbeln erzeugt, derartigen Videos und Stimmen zuzuschauen. Es gibt ASMR-Kochvideos, es gibt ASMR-Twitch-Streamer, es gibt, der Suchbegriff ASMR, ich denke mal, es gibt auch Erwachsenenvideos der schweinischen Natur. Es ist ein unglaublich komplexes, großgestelltes Feld voller seltsamer Inhalte, okay, die ich auch nicht ganz verstehe.
Wofür steht denn die
Abkürzung? Ich kannst das. Das weiß ich eben nicht mehr. Irgend so eine Art neurologische Reaktion, ja, die eben bei einigen Leuten dafür sorgt.
Ich finde, was diesen Begriff mal sei, der allgemein bekannt.
Ja, ASMR ist für mich eine, diese Abkürzung, die ist omnipräsent, die läuft mir einfach
ab und zu über die Flinte
in den Gegenden des Interviews, Internets, wo ich mich umtreibe.
Nee. Da bist du uns allen weit voraus. Ich glaube, das ist so, wie wenn du jetzt 2010 schon über Incels geredet hättest.
Oh shit, ja. Ja, mein Gott. Oder ich glaube, was ist jetzt aktuell beliebt? Das Wort Kack, das musste ich auch erst recherchieren. Alles ist furchtbar. Aber zurück zu Dirt 5. Das Schöne ist, es ist alles wirklich bloß als Audio abgespielt, was da so an Story passiert. Das kann man auch immer wegdrücken. Das stört nicht.
Kannst du es während der Fahrt hören?
Nein, auch während der Fahrt passiert. Es passiert in den Menüs. Und du kannst dann einfach dein Auto aussuchen, deine Strecke aussuchen. Die labern noch. Du beginnst das Rennen, die hören auf zu labern. Man kann das echt komplett ignorieren. Es ist halt sparsam, ne? Sie haben ein paar Leute was sagen lassen. Mehr ist da nicht.
Ja, also im Menü verharren und dann dort Dings anhören, das weiß ich nicht, ob ich das will.
Naja. Lächerlich, ne?
Nein, das ist ja, ich meine, weißt du, in Spielen wie Tomb Raider oder so ärgert es einen ja schon, wenn dann die vergleichsweise sehr kurzen Audioeinträge zu lange laufen und du denkst dir so, jetzt erzähl doch einfach weiter, während Lara unterwegs ist. Und das klappt doch auch beim Funkverkehr. Wieso klappt das nicht bei gefundener alte Schriftrolle XY?
Ach ja. Naja, jedenfalls, das ist auch schon alles, wir haben schon viel zu viel über die Story gesprochen, die ist praktisch nicht existent und du hast halt wirklich nur so die Basics an einem Rennspiel, du hast halt Rennevents, 125 Stück, symbolisiert als kleine Karten, die in einer ganz großen Liste von links nach rechts auf deinen Bildschirm gekotzt werden und man muss natürlich dann auch immer ja, gewisse Ziele erreichen, um dann in die nächste Klasse vorzustreiten. Man kann auf jeder dieser Karten so drei gelbe Sticker sammeln. Wie bei jedem Mobile-Spiel, wo es Levels gibt, ne, kann man halt bis zu 3 Sterne sammeln. Also sollte überall Erster werden für die 3-Sterne-Wertung. Und ja, so bahnt man sich seinen Weg von Anfang bis zum Ende dieses Riesenhaufens an Events. Und das heißt eben auch, es gibt immer nur Einzel-Events. Es gibt nicht mal ein Turnier, wo man 3 Rennen nacheinander fahren muss. Man fährt entweder Sprintrennen von A nach B oder Rundkursrennen von 3 bis 5 Runden. Nichts davon dauert länger als 8 Minuten. Und das ist dann so ziemlich das Spektrum von Dirt 5. Das ist echt ein bisschen wenig.
Bei 8 Minuten für einen Kurs bei einem Rennspiel finde ich, ist eigentlich ein ganz guter Wert.
Bei 5 Runden dann. Also das ist dann,
also ja, so Mario Kart Runden, die gehen schneller meistens.
Mario Kart, ja, ja, es ist ungefähr, ja, es ist nicht weit weg vom Anspruch eines Mario Kart
vielleicht. Unterschätzt nicht den Anspruch bei anderen eines Mario Kart jetzt.
Ja, ich, touché. Aber ich habe bei Gran Turismo damals eben auch mal so ein Ausdauerrennen mitgemacht oder eben auch wirklich Rennen mit 20, 30 Runden, wo du halt wirklich mal in diesen Rhythmus kommst, diese Strecke so ein bisschen auswendig zu lernen und immer wieder und wieder dieselben Kurvenkombinationen zu fahren und dann auch Hundertstel Sekunden und sowas rauszuschinden auf die anderen Autos. Aber das ist in dem Spiel echt.
Da kannst du mal gucken, ob es noch NASCAR-Spiele gibt. Wenn, kannst du mal 40 Runden einfach mit dem Oval fahren.
Aber ach Gott, hier gibt's auch noch ein paar interessante Ausreißer aus der Rennspielnorm, über zu denen komme ich später. Die allermeisten Eventtypen finden ja schon auf Schlamm und Offroad statt. Es gibt insgesamt 10 Umgebungen, 70 Strecken, obwohl da auch viel gemogelt ist. Das heißt, man fährt auch mal eine Strecke rückwärts oder es gibt Streckenvariationen. Das ist insgesamt nicht die größte Abwechslung, die ich jemals bei einem Rennspiel erlebt habe. Es gibt 64 Autos aufgeteilt auf 13 Fahrzeugklassen. Das ist alles vom 80er und 90er Jahre Rallye-Auto über moderne Sportwagen, auch so praktisch Straßenautos, die auf Rallye umgerüstet sind, bis hin zu diesem ganzen Fachgebiet Buggies und Jeeps und Renntrucks. Also alles, was irgendwie Offroad ist, gibt sogar, ich glaube, ein Elektroauto gesehen. Und mit denen fährt man in allerlei Eventtypen. Die haben so bescheuerte Namen wie Land Rush oder Stampede oder Rally Raid. Aber das ist alles Bullshit. Es gibt eigentlich wirklich bloß, entweder man fährt im Kreis oder man fährt noch von A nach B. Und dazu gibt's noch ein paar Sondersachen, die hätten da irgendwie sich extrem viele dieser Namen sparen können. Die haben das wohl irgendwie aufgedröselt in die Art und Weise, wie der Kurs angelegt ist und welche Autos man da fährt. Aber es gibt halt, ja, die Kombination aus einer Strecke, aus einer gewissen Autoklasse und, ja, und einem gewissen Wetter, was auch einen riesen Einfluss macht. Und daraus sind diese 125 Events gemischt. Ja, dann fährt man im Kreis oder halt von A nach B um die Wette.
Spielen sich die Autos denn irgendwie wirklich unterschiedlich bei so einer Menge an Fahrzeugen? Ist es dann hinterher wieder eher so ein, ja, der sieht schick aus, der gefällt mir?
Nee, die spielen sich schon unterschiedlich. Das liegt auch daran, dass es pro Rennspielklasse, also es gibt ja dann so, ja, wie gesagt, X-Cross, 90er Jahre Rallye, moderne Rallye, immer bloß so eine Handvoll Autos zur Auswahl. Also ich glaube maximal 8 Autos. Und die sind dann schon alle sehr unterschiedlich. Die werden auch sehr simpel vom Spiel dargestellt. Da gibt's eine Wertung fürs Handling und eine für die Performance, C, B, A und S. Und das ist halt eine Kombination von beiden. Und suchst du eben demnach die Autos aus. Gibt meistens auch ein paar bessere Autos zu kaufen für Ingame-Währung, die man sich dann so zusammenspielt, die auch in einem guten Rhythmus reingeflossen kommt. Und so gibt's also pro Rennen eh bloß eine geringe Auswahl an Autos. Und dann hat man schnell rausgefunden, welche man mag, die man eben teilweise nimmt, weil sie einem gefallen. Und man stellt auf jeden Fall fest, auch wenn man überhaupt nichts am Setup ändern kann, es ist halt echt nicht wirklich ein Rennspiel in dem Sinne, sondern echt ein Arcade-Racer, du wählst das Auto aus und fertig, dass es sich schon unterschiedlich steuern. Die einen übersteuern mehr, die anderen liegen viel besser in der Kurve, es gibt Autos, die wirklich spürbar besser beschleunigen. Es ist solide, vor allem, ja, man spürt und innerhalb der Klassen schon deutliche Unterschiede. Also so ein leichter Rallye-Wagen mit viel zu viel PS, da spürst du richtig, wie den eigentlich gar nicht auf der Strecke halten kannst, aber wie der unglaublich bescheuert schnell nach vorne prescht und du betest einfach nur, dass es um die Kurven schaffst. Und mit so einem schweren Renntruck, der unglaublich viel PS und Drehmoment hat, aber auch ein paar Tonnen wiegt, hast du wirklich dieses Gefühl, wie auf Schienen zu fahren, dass dieses Ding sich so richtig in den Boden reinbaggert und du bist völlig anders damit beschäftigt, diese vielleicht auch die identische Strecke zu fahren. So mit möglichst wenig Bremsverlusten, möglichst präzise die Kurven zu fahren, am besten gar nicht in den Drift zu kommen, weil du damit Geschwindigkeit verlierst. Und das gelingt dem Spiel eigentlich ganz gut.
Musst du die freischalten? Also irgendwie für Geld kaufen oder so?
für Geld kaufen. Also hast in jeder Rennklasse ein Auto gratis da und du verdienst mit jedem Rennen Geld. Später sucht man sich dann noch einen Sponsor aus, der gibt dann noch ein bisschen Geldboni und weitere so Zusatzchallenges, aber das ist alles nichts Besonderes und ich glaube, Lackierungen schaltet man durch die Sponsoren auch frei, indem man die auflevelt. Nach jedem Rennen kriegt man eben Reputationspunkte, Erfahrungspunkte und man hat relativ schnell genug Kohle, dass man dann einfach, bevor das Rennen losgeht, siehst du auch immer alle anderen Autos, auch wenn die noch nicht gekauft sind, in der Auswahlliste. Und wenn du dir denkst, hey, das sieht auch ganz gut aus, meistens hast du dann auch genügend Geld und kaufst es einfach. Das ist von der Progression her echt entspannt.
Okay. Weiterer großer Online-User-Bewertungskritikpunkt ist die KI, also in den Rennen, wo anscheinend eine KI vorhanden ist.
Ach ja. In den allermeisten Rennen ist eine KI mit dabei. Also es gibt sehr, sehr wenige Zeit-Events und die sind dann auch eher so Spezial-Events. In der Regel sind andere Autos mit dir auf der Strecke und die sind echt ein bisschen mau. Weil es das Balancing ist eher so Mittel. In den ersten 20, 30 Events im Spiel fährst du denen davon. Auch mit den Einsteigerautos. Du gibst Gas, überholst den Pulk und danach siehst du ihn nie wieder. Und irgendwann kommst du an die Stelle, wo der Pulk dich überholt und der ist uneinholbar weg. Und es gibt keine Gummiband-KI, was auf der einen Seite eigentlich ganz gut ist, weil realistisch, und auf der anderen Seite sorgt das eben dafür, dass es immer so eine binäre Entscheidung ist. Ah, sie fahren alle zu schnell, Mist. Oder, ich bin viel zu schnell, okay, ich gewinne, ich mache das jetzt schnell, aber es ist auch nicht so wirklich spannend. Und dazu kommt es eben auch, dass meistens ein Auto von denen irgendwie 5 bis 8, die man pro Strecke zur Auswahl hat, auch immer das dominierende Auto ist. Also wenn du dann einmal rausgefunden hast, welches Auto richtig gut funktioniert, dann nimmst du das und bist eigentlich relativ sicher. Ich habe es auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad gespielt, habe alle Fahrhilfen ausgeschaltet, bis auf die ESP, also Stabilitätskontrolle, auf leicht und habe mich da echt nicht schwer getan damit. Und es macht auch nicht wirklich Spaß, im Pulk mitzufahren. Der fährt so auf Schienen. Und für den scheint auch irgendwie eine andere Fahrphysik zu gelten als für mich. Es gibt ein Sonderevent, wo man auf vereisten Wasserflächen fährt, also auf Seen und Flüssen, und dann eben relativ langsam fährt und relativ stark driftet. Und da schleudert es dich selbst so oft und so leicht weit aus den Kurven. Und die Autos fahren alle wie eine Perlenkette gezogen hintereinander her. Und es ist einfach unrealistisch. Man merkt doch wirklich, wie die KI immer wieder versucht, auf diese Ideallinie, auf die Schiene zurückzukommen. Die machen zwar auch Fehler, aber die Fehler fühlen sich nicht menschlich an. Da war Wreckfest so gut. Wenn man einfach mal gesehen hat, wie ein paar Autos vor dir einfach jemand einen Fahrfehler gemacht hat, es zerlegt ihn so richtig und du merkst, wie er komplett die Kontrolle verliert. Die Autos bei Dirt 5, die, wenn sie einen Fehler machen, beginnen sie plötzlich ganz sinnlos von links nach rechts, wie so ein Ping-Pong-Ball über die Strecke zu fahren und irgendwann fangen sie sich wieder und es ist nicht wirklich realistisch. Und auch der Kontakt mit denen, das ist wie so ein Magnetfeld, das sich ausspuckt, wenn du in so einem Pulk mitfährst. Das gibt nicht, es gibt zwar auch so leichte Crashes und ein bisschen Schadensmodell, das hat aber auch keinen Einfluss auf die Leistung. Und auch bei den Sprüngen, wenn du zum Beispiel auf einem anderen Auto landest, das flutscht dann so auseinander. Das gibt nicht wirklich Schaden. Das andere Auto wird nicht platt gemacht, sondern das Spiel setzt dann die Autos schnell irgendwie so ein bisschen um, dass es für alle passt. Und das fühlt sich bäh an.
Das habe ich auch gelesen. Also dass der Kontakt mit anderen Autos sehr seltsam ist in dem Spiel, wie die Physik darauf reagiert.
Auch die Fahrphysik generell, die macht so viele Kompromisse, um arcadic zu sein, die ist nicht realistisch. Du kannst zum Beispiel dein Auto nicht drehen, dass du mal in eine Kurve zu scharf bremst oder so und ins Schleudern gerätst und das Auto dreht sich so 180, 360, 720 Grad. Passiert nicht. Die Physik macht da irgendwo Schluss. Du kannst maximal 90 Grad Winkel zur Strecke stehen. Was anderes lässt diese Fahrphysik nicht wirklich zu. Und es gibt auch Momente, wo ich mal aus einem Sprung in Schräglage gekommen bin und eigentlich müsste sich das Auto jetzt überschlagen und durch die Gegend purzeln, wie in anderen Rennspielen. Aber es als würde eine unsichtbare Hand ist in die Hand nehmen und nach links und rechts schlagen, wo der Punkt dieser Rotationsachse weit außerhalb des Autos liegt. Das sieht so unrealistisch aus. Und das ist so offensichtlich eben eine Physik, die dafür gebaut wurde, nicht realistisch zu sein, sondern dein Auto auf der Strecke zu halten und Frust zu bewahren und es dir das Spiel leicht zu machen. Und innerhalb dieser Grenzen macht das Spiel auch Spaß und funktioniert gut, aber es ist halt alles andere als realistisch. Es ist ein Spiel, wo es sich richtig geil anfühlt, über verschiedene Untergründe zu fahren, über Pfützen, übersäte Schlammpisten, über Schneepisten, über Schotter, über Asphalt, und die Strecken sind echt gut gemacht. Die sind abwechslungsreich. Es macht Spaß, die verschiedenen Kurvenkombinationen zu lernen. Die sind echt schön arrangiert. Der Untergrund fühlt sich unterschiedlich an. Wenn man in so eine tiefe Pfütze reinfährt, man spürt, wie einen das bremst. Man spürt, wie sich schwere Autos durch diesen Dreck bahnen müssen und wie es ein bisschen dauert, bis sie da so ein bisschen Geschwindigkeit aufgebaut haben. Und ich liebe sehr, dass da sehr viel mit Vertikalität gearbeitet wird. Das sind mal große Bodenwellen, über die man entweder springt oder wo man sich hocharbeiten muss. Kurven können auch mal Steilkurven sein oder eine Gerade kann auch mal eine Schräge sein. Es geht oft irgendwelche Berghänge hoch und runter mit Serpentinen und so weiter. Das ist echt cool gemacht. So eine Vertikalität in einem Rennspiel kriege ich selten mit. Da gibt's eine in Italien, die ist in einem Steinbruch. Und es ist eine richtig coole Kulisse für ein Rennspiel. Und da liegen ja auch mal große Granitquader rum. Und da muss man ein bisschen aufpassen. Das ist echt cool gemacht. Und auch sonst so, die haben sich dafür, dass sie offensichtlich nicht so viel Budget hatten, echt Mühe gegeben, so dass die Strecken doch einigermaßen abwechslungsreich sind und alle irgendwie was zu bieten haben. Insbesondere eben, was die Wettereffekte angeht. Da merkt man, da ist sehr viel vom Budget reingeflossen.
Der Teil klingt jetzt aber auch tatsächlich ganz cool, muss ich sagen.
Ja, so wenn man da eben nicht die Erwartung hat, dass es jetzt ein Rennspiel, ein ausgefuchstes, komplexes Rennspiel ist, sondern eher so eine seichte Arcade-Unterhaltung. Hier, ich spiele das jetzt mal, ich fahre mal ein bisschen im Kreis mit Autos und es ist cool. Dann ist das echt fein, weil die Dreckeffekte sind geil, wie Autos Dreck aufspritzen und auch das Wasser aufspritzen, wenn Autos durch Pfützen fahren, habe ich lange nicht mehr so gut gesehen in einem Rennspiel.
Staub aufwirbeln? So volumetrisch und so?
Ja, und auch die Beleuchtung ist richtig geil. Also wenn da mal so ein Dunst steht, so ein Bodennebel und die Sonne steht tief und das alles leuchtet dann so gleißend. Und das ist ein richtig geiler Effekt, aber sie übertreiben es hier und da. Es gibt so Staubstürme, es gibt so Gewitterfronten, wo dann einfach das Spiel so dunkel wird oder so schlecht sichtbar, dass du wirklich da mit, weiß ich nicht, 15 Zentimeter Abstand vom Monitor mit zusammengepressten Augen in der Hoffnung, dass man vielleicht dadurch irgendwie ein bisschen besser sieht. Ich habe dann teilweise sogar die Gardinen zugezogen, weil bei irgendwelchen Strecken, wo Wolken aufgezogen sind, die bewölkten Abschnitte so dunkel waren, dass ich echt Probleme hatte, was zu sehen. Da haben sie es echt ein bisschen übertrieben mit ihrer dynamischen Beleuchtung. Das hat so geile Momente, wenn in Norwegen im Winter irgendwie so eine diesige Luft aufzieht und alles wird so ein bisschen magisch und es hängt dieser Nebel überall in der Luft und das Licht leuchtet so durch. Das sieht so geil aus. Oder Gewitter, Wintergewitter, Gewitter bei Nacht. Es gibt so coole Wetterlagen. Und es gibt auch immer wieder dieses Song I Am The Thunder. Der wird insbesondere gern vom Ingame-Soundtrack bei Gewitter gespielt. Das ist sehr, sehr geil. Aber ab und zu ist diese Effektlastigkeit, was das Wetter angeht und ja, das dynamische Wetter und der Tag-Nacht-Wechsel dem Spiel echt ein bisschen im Weg. Aber hat schon was, ist echt cool. Vor allem, weil der Tag-Nacht-Wechsel und der Wetterwechsel auch so schnell stattfindet, ist total unrealistisch. Ich habe ja gesagt, kein Event insgesamt länger als 8 Minuten, aber da kriegst du auch mal irgendwie den Übergang von Abendsonne zu Stockdunkel mit und zwischendurch zieht auch noch ein Gewitter durch.
Passt. Ist halt eine schwierige Wetterlage, ja, wo du da unterwegs bist.
Ja, eine schnelle Wetterlage.
Im Gebirge geht's ja auch manchmal fix. Ja, aber würdest du sagen, das ist sowas für den Feierabendfahrer? Also ist es schön einfach, ist es relativ gut beherrschbar, ja. Es sieht ganz hübsch aus, es macht ein paar ganz gute Sachen, aber halt der ambitioniertere Rennfahrer wird unterfordert und denkt sich, wo sind meine ganzen Features?
Also, ja. Vielleicht wäre ein Dirt erwartet. Der wird echt ein bisschen sauer sein. Das ist das Tragische. Wenn man es irgendwie, ja, anders genannt hätte. Es erinnert auf jeden Fall in seiner ganzen Aufmachung und in seinem Fahrgefühl stark an die Motorstorm-Reihe, diese Arcade-Rennspielreihe auf der PS3 damals, wo ich das Motorstorm 2 nach wie vor für eins des
die besten. Die hatten allerdings geile Physik. Da konntest du deine Fahrzeuge so schön zerlegen.
Ja, und da gab's eben diese Idiotie, dass da eben Leute auf Motorrädern mitgefahren sind und gleichzeitig richtige LKWs und alles dazwischen, alles auf einer Strecke. Das war dieses wunderbare Chaos. Und das fehlt dem Spiel ein bisschen. Das ist so bieder. Es ist so beschränkt auf das Minimum, was man überhaupt als Rennspiel bringen muss. Und das zum Vollpreis. Das Ding kostet auf dem PC 55 Euro, auf Konsole 70 Euro. Und das ist dann schon echt ein bisschen wenig für ein Vollpreisspiel, was da geboten wird. Das ist wirklich, wirklich nur das Nötigste bietet. Mir hat's echt Spaß gemacht, aber es ist auch nicht so viel. Was habe ich gebraucht, um die Story durchzuspielen? 11, 12 Stunden? Ich habe noch ein paar Rennen links liegen gelassen. Wenn ich das jetzt alles auf dem ersten Platz durchspielen möchte, sag mal, bis auf die Hass-Events, zu denen komme ich noch, dann sind es vielleicht 15 Stunden und ich habe das Spiel durchgespielt. Es ist echt nicht so viel.
15 Stunden für so ein Karriere-Ding in einem Rallye- oder Rennspiel finde ich jetzt eigentlich echt okay. Die spielt man ja normalerweise theoretisch dann ja unbegrenzt weiter auf Bestzeit oder Multiplayer oder weiß der Geier.
Ja, ist ganz cool beim Spiel, was nicht so viel gespielt wird. Ich bin teilweise auf Platz 190 gewesen auf der PC-Version weltweit.
Ja, siehste.
Ich habe mal geguckt, bei denen, wo ich ganz schlecht war, war ich auf Platz 7000. Also bis jetzt haben sie wahrscheinlich so 10.000 Versionen verkauft am PC.
Du bist also einer der 200 besten Rallye-Fahrer der Welt, können wir in Zukunft behaupten.
Ja, ja, ganz genau. Das war zumindest bei der einen Stelle. Ach Gott. Ich hatte aber echt prinzipiell, ich war gut unterhalten, als ich irgendwann begriffen habe, was das Spiel insgesamt bietet, was es will und was es eben nicht ist. Ich habe mir auch noch aufgeschrieben, was das Spiel alles nicht hat. Das Spiel hat keine Ideallinie oder Kurvenansagen. Es hat keinen Replay-Modus. Es hat kein Fahrzeugtuning. Es hat keine Cutscenes. Es hat keinen Virtual Reality-Modus. Es hat derzeit keinen befriedigenden Lenkrad-Support. Da gibt's bloß wenige Modelle. Das ist etwas, was nachgepatcht werden soll. Es hat keine dedizierten Server für den Mehrspieler-Modus, sondern bloß diese spontanen Spielersuchen, Peer-to-Peer-Lobbys. Es hat keine klassischen Rallye-Events mit Abschnitten und Zeitverfokus. Es hat keine funktionierenden Rückspiegel. Es gibt keine Rückspiegelfunktion im Spiel. Das sind so viele Elemente, die ich eigentlich von einem Rennspiel erwarte. Oder wo es mich wundert, dass sie nicht drin sind. Und diese Liste von dem, was das Spiel alles nicht hat, ist krass lang. Dafür, dass es von Codemasters kommt und dafür, dass es Dirt heißt. Und das, glaube ich, ist auch ein Grund dafür, dass das Spiel bei den User-Stimmen, bei Metacritic oder bei Steam, so mittelmäßig, so 5 von 10 mäßig wegkommt. Weil ich glaube, ein großer Teil der Leute einfach enttäuscht ist, weil sie was anderes bekommen haben, als sie erwartet haben. Als ich irgendwann bemerkt habe, okay, es will wirklich bloß seicht mit nett inszenierter Offroad-Action unterhalten, die aber niemals wirklich spektakulär ist und die in Sachen Realismus und Gegner-KI und Balancing echt ein bisschen was zu wünschen übrig lässt. Ja. Dafür hat's andere Qualitäten. Der Soundtrack ist, der hat mir richtig Spaß gemacht. Da gibt's auch eine Spotify-Playlist, die Codemasters veröffentlicht im Codemasters-Blog. Das, weiß ich nicht, die Bands sagen mir alle nix. Ich bin jemand, der groß Musik versteht. Hier The Prodigy, The Killers, was steht hier? The Sherlocks, The Shoes. Sehr viele Bands mit V am Anfang.
The Prodigy?
Tesla, Noisy. Ich kenne The Prodigy. Halt den größten Teil der. Aber das ist ein echt ein treibender, energiegeladener Rock- und Pop-Soundtrack, der super zu einem Rennspiel passt. Wenn ich Spotify hätte, nutzen würde, würde ich mir die Playlist zum Autofahren direkt auch noch irgendwie runterladen.
würdest du sofort die Lederhandschuhe da überstülpen?
Ja. Das ist eine ich fahr schnell und aggressiv Automusik. Das ist denen gut gelungen und das Spiel klingt auch gut, auch wenn die Soundabmischung ein bisschen zu wünschen übrig lässt. Also die Wettereffekte klingen geil, die Autos klingen solide. Es fehlt ein bisschen was in der Innenperspektive. Wenn ich da mit Cockpit-Perspektive fahre, höre ich zum Beispiel eigentlich nichts davon, wie Dreck an den Boden schleudert, was ein total geiler Soundeffekt ist, den zum Beispiel Dirt Rally hat, aber dieses Spiel nicht. Und auch die anderen Autos, wenn ich mit dem Elektroauto fahre, dann summt das bloß so laut. Und wenn ich dann im Pulk von anderen Autos fahre, höre ich praktisch keine Verbrennungsmotoren, weil die anderen Autos viel zu leise gestellt sind. Und am Anfang klang die Musik auch mega mies, bis ich festgestellt habe, dass die Hintergrundmusik standardmäßig als 3D-Objekt in die Spielwelt eingebaut ist. Da stehen dann irgendwo Lautsprecher rum, wo die Tribünen sind und da läuft die Musik. Das heißt also, man fährt ab und zu an der Hintergrundmusik vorbei. Und das klingt total mies. Man kann sie aber auf 2D umstellen, so heißt die Option. Dann läuft die Hintergrundmusik einfach im Hintergrund, wie man das gewöhnt ist. Und dann muss man die noch deutlich hochregeln im Vergleich zu allem anderen. Und dann hat man wieder die klassische Rennspiel-Audio-Erfahrung, die man von so einem Arcade-Racer will. Das war ein bisschen seltsam. Aber nee, hat funktioniert. Ich war bis zum Schluss motiviert, die Dinger zu gewinnen. Kleiner Pro-Tipp für alle, die dann auch mit einsteigen wollen. Auch wenn die Außenperspektive echt cool aussieht, da wird das Auto so geil mit Schlamm besudelt im Verlauf eines Rennens oder mit Staub in verschiedenen Farben. Aber die Innenperspektiven oder die Stoßstangenperspektive oder die Motorhaubenperspektive sind viel, 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 viel präziser steuerbar. Da hat man ein viel besseres Gefühl dafür, ob man den Scheitelpunkt an der Kurve richtig anvisiert im Drift oder nicht. Damit bin ich dann, als ich gegen Ende des Spiels so ein bisschen gegen eine Schwierigkeitswand gefahren bin, plötzlich mit Karacho durch diese Schwierigkeitswand durchgefahren, nur weil ich die Perspektive geändert habe.
Nun denn. Ja, dann erzähl noch von den Hass-Events.
Ah, gut. Sie haben so ein paar Sachen drin, so ein paar Sonderevents, die kommen seltener vor. Teilweise sind die richtig nett. Da gibt's so eine Art Hillclimbing-Event, wo man wirklich lächerlich vertikale Hinderniskurse nach oben und nach unten kraxelt, wo man eigentlich nur damit beschäftigt ist, zu springen und dann seinen PS-starken fiktiven Buggy irgendwann wieder einzufangen und davor zu bewahren, irgendwie umzukippen. Aber auch da ist ab und zu die Physik ein bisschen, aber das ist echt spektakulär und witzig. Aber es gibt eben auch diese Rundrennen auf Eiskursen, die ich schon erwähnt habe. Furchtbar, furchtbar frustrierend. Wo es einfach nur nervt, dass für die KI offensichtlich andere Grip-Regeln gelten als für dich. Und wo du einfach nur so viel zu tun hast, auch nur irgendwie mitzuhalten. Gott sei Dank reicht es, glaube ich, 6., 7. oder 8. zu werden, um ein Rennen erledigt zu haben und die nachfolgenden freigeschalten zu haben. Und dann das allerletzte sind Sprintrennen, Sprint Racing. Das gibt's auch in echt. Das ist dieses Stadionrennen auf Schotter, wo man so kleine Buggys hat, die so eine Art IKEA-Regal auf dem Dach montiert haben. So einen riesengroßen asymmetrischen Dachspoiler, der dafür sorgt, dass diese Autos eigentlich nur nach links fahren können, in so einer Art Dauerdrift. Und diese Kurse bestehen dann auch noch fast nur aus Linkskurven, also so eine Art eiförmiges oder bohnenförmiges Oval, wo man praktisch ununterbrochen driftet. Und das ist sowas von fucking schwierig. Das ist echt, what the fuck. Gut mal, dass man die im Rahmen dieser Karriereprogression wunderbar umschiffen kann, aber mit denen bin ich überhaupt nicht klargekommen.
Also ich habe auf Screenshots auch so Kurse mit Loopings gesehen. Das sah aus wie so Stunt Racer.
Das ist dieser, wie heißt das, Playground-Modus. Das hat nichts mit der Karriere zu tun, sondern es gibt noch so eine Art Editor, wo man sich Rennstrecken in so einem Stadion bauen kann, aus lauter kleinen Bausteinen. Trackmania Lite noch. Und die kann man hochladen. Ja, ein Trackmania Lite, das ist sogar ganz okay, wenn man sich da die gefeatureten User-Kurse runterlädt, sind da ganz witzige Sachen dabei. Also teilweise echt kreativ gemachte Fantasiekurse, wo man halt schon eher auf engem Raum unterwegs ist. Das heißt, man ist viel damit beschäftigt, schnell Gas zu geben, hart zu bremsen, auf engem Raum zu driften. Aber da muss man eben irgendwie durch irgendwelche Tore durchfahren oder andere Ziele erfüllen. Das ist ganz nett. Aber jetzt nichts, was mich großartig lange an das Spiel bindet. Und auch nichts, wo ich jetzt incentiviert bin, kreativ zu werden und selber was zu bauen. Aber das liegt eben auch daran, dass ich das sowas nicht gerne mag. Aber es gibt da durchaus einen soliden Editor.
Okay. Vielleicht noch ein Hinweis, für den einen oder anderen relevant ist, es ist ein De Nouveau-Spiel. Ja? Dieser Kopierschutz, den einige Menschen nicht ausstehen können.
Oh. Ja, vielleicht liegt es daran, dass das Spiel ab und zu stockt. Das ist nämlich ein technisches Problem. Also es gibt viele Leute, die regen sich auf über die technischen Probleme mit dem Spiel. Sie sind nach dem Motto, das ruckelt, das läuft nicht gut, ich habe Probleme damit, es stürzt ab. Abstürzen tut's, ist mir mehrmals passiert. Gott sei Dank steht's vor oder nach Rennen und nicht währenddessen. Und ich habe eine sehr, sehr gute Framerate gehabt. Das Spiel hat einen der besten Automatik-Grafiken-Modi, die ich je erlebt habe. Wenn du das Spiel, also mein Monitor kann 75 Hertz, also 75 Bilder in der Sekunde, und ich habe dem Spiel gesagt, alles auf automatisch, und das Spiel hält so ziemlich genau die 75 Hertz. Also es macht alle Einstellungen automatisch so, dass es genau so läuft, wie es soll. Super. Bloß ab und zu sehr selten stockt es, wo dann sogar die Hintergrundmusik kurz kratzt. Ich weiß nicht, woran das liegt. Andere Leute haben das Problem auch. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es in irgendeiner Form an meinem System liegt. Sowas ist so schwer zu Fehler beheben. Es hat ja auch dann 120 Frames Modus auf der PS4 und auf der PS5 meine ich und auf der Xbox Series X. Das ist sicherlich auch ganz interessant, weil in einem Rennspiel steht es gut, wenn es mit sehr vielen Frames pro Sekunde gespielt werden kann. Und ich hoffe, dass auch die PC-Version vielleicht dann irgendwann sein De Nouveau verliert. Das ist ja auch ganz, ganz modisch eigentlich, dass man ein Spiel launcht mit De Nouveau. Die Leute regen sich auf. Halbes, dreiviertel Jahr später wird der De Nouveau dann wieder klammheimlich rausgepatcht.
Ja, es soll ja nur das Launch-Window beschützen. Ne? Dass die Vollpreiskäufer der ersten 3 Wochen nicht die Raubkopie bekommen können.
Ja. Genau, und eine Sache noch zu den Spielmodi. Gymkhana gibt's natürlich auch noch, diesen Autokunstlauf, wo man eben in so einem kleinen Stadion unterwegs ist, wo es so Drifttore gibt und kreisförmige Bühnen, wo man im Kreis drumherum driften muss, Donutstellen, wo man Donuts macht und wo man halt so eine Trick-Kombo, so Tony Hawk-mäßig hinlegen muss. Das war das große neue Ding, glaube ich, in Dirt 3. Das ist jetzt hier auch drin. Mehr gibt's dazu eigentlich auch nicht zu sagen. Ja. Und jetzt habe ich eigentlich schon Dirt 5 relativ ausführlich besprochen. Es gibt mehr Spieler, aber der ist halt, Spielersuche. Man findet irgendjemanden, fährt mit ihm in Rennen. Also ich habe nur, weil ich es tagsüber gespielt habe, Australier gefunden. Aber das hat ganz gut funktioniert und ist dann tatsächlich ein bisschen netter, weil man dann eben nicht mit dieser seltsamen, auf Schienen fahrenden Gegner-KI zu tun hat, sondern mit einem echten Menschen. Das ist einfach ein guter Unterschied. Aber da war eben echt nicht viel los. Das wird dann vielleicht zum Launch der neuen Konsolenvarianten besser, falls es ein Crossplay mehr Spieler gibt oder wenn das Spiel irgendwann mal in bezahlbare Preisbereiche reinkommt oder in irgendeinem Game Pass oder Abo mit reinkommt. Das wäre denen eigentlich zu wünschen, weil es ist im Herzen ein solides Spiel. Es bietet halt insgesamt nicht so wirklich viel und es verkauft sich falsch. Das ist so die Probleme. Und sie wollen ja auch noch viele Dinge nachpatchen. Also gerade was Balancing angeht und Performance und den Mehrspielermodus haben sie schon angedroht da oder angedeutet, dass sie noch ein bisschen mehr machen wollen. Auch sowas wie private Lobbys, wo man sich dann praktisch eben verabreden kann mit anderen Spielern zu Mehrspielen und all sowas. So wie es steht, ich war nett unterhalten, aber nie mehr als nett. Das Spiel ist viel zu teuer und es hat einen falschen Titel. Und es freut mich, dass die Ex-Mitarbeiter von Evolution Studios nach wie vor Lohn und Brot sind und immer noch ihre eigene Sorte Action-Offroad-Spiel machen können. Das hat schon irgendwie noch eine eigene kleine Seele. Und auch wenn das jetzt sicher nichts für die Rennspiel-Hardcore-Fans ist, ist es ein Spiel, das ist so ein bisschen für mich gemacht. Ja? Das ist ganz cool. Mehr brauche ich gar nicht. Im Kreis fahren, im Schlamm. Und es ist nie so wirklich mega anspruchsvoll und es ist nie so wirklich mega schwierig und es ist leichtgängig, sich da durchzuarbeiten. Es ist kein großes Investment nötig an Einarbeitungszeit oder generell an Spielzeit. Es kommt in kleinen Häppchen von maximal 8 Minuten daher. Alles lädt schnell. Ist okay.
Okay. Okay. Das heißt, es geht so Sale-Empfehlung, ne? Kann man mitnehmen, ja, wenn es mal
definitiv. Also für den aktuellen Preis ist es einfach viel zu überteuert. Also auch ein großes Problem des Spiels. Wenn man es direkt zum Start als so ein Badger-Titel hingerückt hätte, dann wäre es auch viel strategisch besser aufgestellt. Dann wäre es dieses, ach komm, ich habe mir meine neue Konsole gekauft, hier die Xbox Series X oder die PS5 und meinen neuen Riesenfernseher mit 120 Frames, da hole ich mir das auch noch und schaue mir mal diesen 120 Bilder pro Sekunde Videomodus an. Dann hätten sie, glaube ich, dann hätten sie eine gute Existenz, eine gute ökologische Nische gefunden. Aber so als Vollpreistitel kann das echt nicht anstinken. Gar nicht. Ist schade. Und deswegen, wer da Interesse dran hat, sollte warten. Ich nehme an, binnen eines halben Jahres ist das Spiel garantiert in einem deutlichen Sale zu haben.
Na gut, für welches Spiel gilt das nicht? Aber dann, ehrlich gesagt, ich bin damit auch informiert.
Ja. Schön, schön, dich informiert zu haben und auch euch, liebe Fahrer da draußen. Jetzt sind wir beinahe am Parkplatz angekommen. Denkt dran, dass ihr nochmal nach Fahrradfahrern guckt, bevor ihr aussteigt. Es gibt ja da den sogenannten niederländischen Griff, den Tipp, dass man, wenn man aus dem Auto aussteigt, das ist für dich, André, als Nicht-Autofahrer natürlich jetzt mega spannend, dass man mit der rechten Hand die Fahrertür aufmacht, weil man dann dadurch gezwungen ist, sich nach vorne und nach links zu beugen und dann direkt nach links gucken kann, ob ein Fahrradfahrer kommt. Den Tipp gebe ich euch noch mit. Ja? Wir steigen heute alle zusammen mit dem niederländischen Griff aus dem Auto. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, für eure fabelhafte Unterstützung unseres Projekts und ich wünsche euch weiterhin gute Fahrt. Bis zum nächsten Mal.
Da war wieder der Bildungsanspruch. Sehr gut.